möchte ich gerade mal anfangen mit den ersten drei Versen von dem Hesekiel Kapitel 37. Einmal wurde ich vom Herrn ergriffen und hatte eine Vision. Darin hob mich Geist Gottes empor und brachte mich ein weites Tal mit den Totengebeinen überall übersät. Dann führte mich durch die ganze Ebene und ich sah unzählige Knochen verstreut liegen. Ich antwortete, Herr, mein Gott, können die Gebeine je wieder lebendig werden? Ich antwortete, Herr, mein Gott, das weißt du allein. Genau, relativ eine krasse Stelle, eine bekannte Stelle. Ich denke, die meisten von euch kennen die Stelle. Und ich sage immer wieder, wenn man einen Text liest, ist es immer gut, ein bisschen zu spienzeln, was steht vorher. In welchem Kontext ist es eingebettet? Wieso kommt jetzt da der Hesekiel auf das Bild von diesen Totengebeinen? Und im Kapitel 36 geht es um Israel. Es ist auch ein sehr spannendes Kapitel, auch sehr lesenswert. Es geht um Israel. Es geht darum, der Schluss vom 36 über die Herde. Über die Herde, das Bild, das Jesus dann auch wieder aufgreift, ein bekanntes Bild, und sagt, ich werde meine Herde wieder sammeln. Israel wird wieder als meine Herde gesammelt werden und gefunden werden. Und dann greift es weiter aus dem Bild von der Herde, wo gesammelt wird, greift es dann auf mit einem Totengebein, das wieder hergestellt wird. So viel kann ich schon verraten. Also es geht wie in eine Richtung, in eine Verdoppelung, in eine Wiederholung davon. Ich hatte die Stelle auch gekannt, habe mich wieder Gedanken gemacht darüber, dass es doch noch krass ist, das Bild, du läufst einfach durch die Skelette durch. Und wir lesen ja die Bibel immer aus dem Ende her. Aber der Ding, der die Vision hatte, Ezekiel, er läuft durch das Skelett-Tal und das ist einfach mega spooky. Es ist mega Halloween auf eine Art, oder? Voll durch. Ich habe letzte, wenn wir den Film sind, nachher schliessen wir den Film nicht ab. Winnetou und Old Shatter im Tal des Todes werden wir erkannt. Aus dem 68 ist ein bisschen älter. Und sie gehen da durch die Schlangengrube, das Schlangental. Und weil der schlaue Winnetou weiss, mit einem gewissen Kräutchen, wenn du da die Rosse einstreichen, dann kommen die Schlangen nicht. Und das wissen die Bösen natürlich nicht und werden von den Schlangen dann bissen. Und überall liegen die Skelette in diesem Tal. Und der Steffi ist das erste Mal, was sich abdreht, weil sie hat nicht gerne Schlangen, sie hat nicht gerne Skelett. Aber so stelle ich es mir irgendwie vor, ein Tal voller Skelett, also wirklich gruselig. Das ist der Ort, also das ist wirklich kein schöner Ort. Es ist ein Ort von Tod, von Verwesung, von Hoffnungslosigkeit. Und ohne, dass man gerade weiss, es gibt ein Happy End. Es ist düster, die Situation ist düster, die Ausgangslage ist düster. Und Israel ist ihnen gut gegangen. Es ist, ich möchte das noch schnell den Kontext lesen, wie es Israel dran war. Und zwar eine Quelle auf Wikipedia gefunden, weil es hat Diskussionsteilte, ja, ist denn Israel in dieser Zeit, wie ist Israel dran in dieser Zeit? Sind sie am Boden gewesen? Ja, sie sind am Boden gewesen. Ich möchte das lesen, wie gesagt, aus Wikipedia. Im Jahr 597 vor Christus eroberte der babylonische König Nebukadnezar das Reich Juda mit dessen Hauptstadt Jerusalem und ließ Teile der Bevölkerung ins Exil nach Babylon verschleppen. Die Stadt und der Tempel wurden zerstört. Zu den deportierten Juden gehörte Hesekiel. Er trat wohl ab 593 in der Fremde als Prophet auf. Typisch für ihn ist die visionäre Bildhaftigkeit seiner Reden. Wie die älteren Propheten deutet Hesekiel die Katastrophe Israels als göttliche Antwort auf Israels Ungehorsam. Angesichts des eintretenden Unheils verkündete er jedoch wie Jesaja den Beginn einer neuen Heilszeit. Der Hesekiel macht das, was ich in dem Sinn gut finde, stimmig finde. Er tut den Finger auf die Wunde legen, tut aber immer wieder Hoffnung säen. Eine gute Mischung von Ermutigung, wir brauchen Ermutigung immer wieder, aber was nicht gut ist, muss man auch nicht schönreden, sondern kann man sagen, hey, das ist nicht gut, das haben wir falsch, da haben wir uns verrennt. Und Israel war in dieser Zeit am Boden. Sie waren geistig tot. Die Hauptstadt, die Stadtmauer, der Tempel zerstört, alles am Boden. Es war wahrscheinlich eine der schwärzesten Stunden oder Jahre, Jahrzehnte von Israel. Und darum ist das Bild von diesen Totengebeinen sehr wohl zutreffend. Es wird auch betont, dass der Hesekiel eine Vision hat. Also es ist nicht real passiert. Es ist nicht, dass Hesekiel real in so einem toten Gebein war und dass alles so passiert ist. Das nimmt man nicht an. Wir wissen es nicht bis zuletzt, aber es deutet nichts darauf hin. Und es ist dann auch gesagt worden, eine Spannung gefunden an diesem Tisch, dann, dass es auch biologisch gar nicht möglich wäre, wenn es mit all diesen Bakterien, die dann rum sind, mit diesen Skeletten und alles, das wäre alles kaputt, das wäre gar nicht leben möglich. Natürlich kann Gott immer Leben schaffen, Bakterien hin oder her, oder? Das wissen wir. Aber gleich aus biologischer Sicht, wenn ein Skelett dort ist, dann kann das nicht mehr zum Leben kommen, selbst wenn wir Fleisch und Blut drankommen. Aus bakterieller Sicht ist das nicht möglich. Aber wie gesagt, das ist eine Vision, der Hesekiel hatte eine Vision. Egal, es ist eine Art Albtraum, nicht? Wenn so das Skelett durchläuft, der Hesekiel erlebt das. Und ich glaube, er war derart ergriffen, weil er gewusst hat, er war ja im Exil. Er hat die Stadt ja gesehen am Boden. Und hat das miterlebt, dass die Stadt zerstört worden ist, die Mauer, der Tempel, alles. Und dass sie wirklich am Anschlag sind. Also die Stimmung wirklich heftig. Genau, ich habe das ein oder andere Bild noch eingepackt. Genau, dass man ein bisschen, also wirklich einfach nicht schön, altraummässig. Und dann tut aber Gott fragt. Und spannend in der ganzen Geschichte ist, dass Gott interagiert. Gott sagt nicht einfach nur so, ein bisschen, so jetzt mache ich ein Wunder und gut ist, oder jetzt mache ich etwas und gut ist, sondern er tut den Hesekiel einbinden. Und die erste Einbindung ist eben, dass er auch sagt, hey, kann das wieder ins Leben kommen? Kann das wieder zustande kommen? Und ich finde das schön, weil man manchmal auch ein das Gefühl hat, ja, Gott, du machst es ja dann, oder das Extrem, oder du schaust einfach die Hände in den Schoss legen und sagst, Gott, du machst es dann. Und das andere Extrem, zu sagen, ich brauche keinen Gott, ich mache es auch selber. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Und beide sind nicht gesund. Gesund ist, in der Beziehung mit Gott Sachen zu machen. Dass du dort andockst. Am besten, wenn du magst, schon morgen früh, dass du morgen früh schon die Leitung zu Gott online hast. Und dass du aus dieser Verbundenheit heraus kannst wirken und interagieren. Das ist das, was sich der Herr sehnt, was er will. Und wir sind nicht einfach irgendwelche Marionetten, die dann einfach machen, was er sagt, sondern wir haben unseren Willen, wir dürfen uns entscheiden für dies und das. Aber wir dürfen auch etwas tun. Wir müssen nicht das Gefühl haben, wir sind gar nichts, sondern er nimmt uns wahr als mündige Menschen, als reife Menschen und wir dürfen prägen. Wir dürfen mit dem Gott unterwegs sein. Und seine Antwort ist schon schlau, weil für einen Juden ist es eine Auferstehung. Wir lesen, wie gesagt, die Bibel aus dem Ende her. Aus dem Ende her wissen wir, es gibt Auferstehung, Jesus wird auferstehen, der Lazarus wird auferstehen. Es ist wie, ja, verständlicher, aber das hat Hesekiel nicht gehabt. Und all die anderen Juden zu dieser Zeit haben sie auch noch nicht gehabt, die Auferstehung. Und die Auferstehung war eine Realität. Und er sagt ja nicht, das ist nicht möglich. Er sagt einfach, dir ist es möglich. Also es ist wirklich eine schlaue Antwort, wenn du selber nicht recht weißt, ja, ist es möglich oder nicht. Zu sagen, Gott, dir ist nichts unmöglich. Ich finde es eine sehr gute Antwort, weil, wie gesagt, die Juden zu dieser Zeit immer, ohne zu wissen, dass die Auferstehung Realität werden kann, das schwer haben können glauben. Genau, aber Gott interagiert weiter. Wir lesen das im Vers 4 bis 8. Da sagt er zu mir, sprich zu diesen dürren Knochen und fordere sie auf. Hört, was der Herr euch sagt. Ich bringe Geist in euch zurück und mache euch wieder lebendig. Ja, das verspreche ich Gott, der Herr. Ich lasse Sehnen und Fleisch um euch wachsen. Überziehe euch mit Haut. Meinen Atem hauche ich euch ein, damit ihr wieder lebendig werdet. Daran sollt ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Ich tat, was Gott mir befohlen hatte. Noch während ich seine Botschaft verkündete, hörte ich ein lautes Geräusch und sah, wie die Knochen zusammenrückten, jeder an seine Stelle. Vor meinen Augen wuchsen Sehnen und Fleisch um sie herum und darüber bildete sich Haut. Aber noch war kein Leben in den Körpern. Ich hatte das auch immer so im Kopf, dass es erst die Hälfte der Wiederherstellung war. Dass es das erste Mal einfach die Knochen, die am Boden liegen, dort wieder zusammenkommen, dass die Muskeln und Sehnen wieder zusammenkommen und dass die Haut wieder zusammenkommt. Und ich stelle mir das gerade vor, ich meine, es war vorher schon abtraummässig, Und dann siehst du die Situation, wo das irgendwie die Knochen wirbelt und jeder Knochen geht an den richtigen Ort, oder? Da kommt dann an die Zähne und die Muskeln und die Haut und alles und die Haut. Und die Haut kommt an, das ist crazy, oder? Ich habe ein bisschen Bild, du nimmst die Haut weg vom Pulli, oder? Das ist wieder an, das ist wirklich einfach schräg, oder? Und auf jeden Fall, du mit drin im Ganzen, siehst den ganzen Albtraum, das stehen so da, wahrscheinlich wie Zombies, weil sie haben noch keinen Geist in sich, oder? Das ist einfach nur so ein Ding dort. Also wirklich crazy. Aber vielleicht habe ich auch zu viel Film geschaut, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, ich finde das wirklich krass. Aber es ist erst die Hälfte, es fehlt noch das Entscheidende. Und gleich ist es schon etwas, was ich vorher schon betont habe, Gott hätte es einfach machen können. Er hätte einfach sagen, peng, und das sind wir wieder. Und zwar gerade von Anfang an wiederhergestellt. Er macht einen Zwischenschritt und vor allem macht er, dass der Hesekiel es ausspricht. Er soll es sagen. Und ich finde das insofern spannend, dass wir in all unseren Knörs, in allen Situationen, ob sie jetzt so altraummässig sind wie bei ihm, ob es jetzt weniger altraummässig ist, einfach ja, suboptimal, wir sollen in jeglicher Situation Leben hineinsprechen. Wir sollen dort, wo wir verdrückt sind, dort, wo etwas abgestorben ist in uns, sollen wir Leben einsprechen. Natürlich können wir einfach Gott darum bitten und sagen, Gott, oh, du siehst, mein Knochenfell, das ist wirklich wie ein Friedhof, oh, belebt aus. Und da ist nichts Falsches dran. Aber wir sollen Glauben nehmen und sagen, Gott, ich spreche, ich will mich lösen von dem. Ich akzeptiere nicht, dass das derart austrocknet ist. Ich akzeptiere nicht, dass ich da liege, wie ein Stück Knochen. Ich akzeptiere nicht, dass das abgestorben ist. Ich spreche, lebe die Situation. Das sollen wir tun, das sollen wir den Glauben entwickeln. Und nicht einfach sagen, Gott, du machst es ja, du siehst meine Situation, du siehst meine nicht. Du kannst es wieder gerade rücken. Natürlich kann er das gerade rücken. Er ist Gott. Aber er möchte dich und mich einbinden, dass wir das erstens erkennen und zweitens ganz klar proklamieren. Wir proklamieren den lebendigen Gott, dass er uns bei allem Ausdrücken, bei allem Toten, dass wir sagen, Gott, ich akzeptiere den Zustand nicht mehr. Ich habe es viel zu lange akzeptiert. Sonst wäre es nicht gestorben. Sonst wäre es nicht ausgetrocknet. Aber jetzt ist fertig. Ich möchte wieder belebt werden. Ich möchte das proklamieren. Es fängt alles mit der Proklamation. Es fängt alles an, damit man erkennt, hey, etwas ist tot in mir und soll wieder auferstehen. Und für das braucht es seine Stimme. Wir werden nachher eine Übung machen, wo du für dich, wenn etwas in dir abgestorben ist, dass du kannst aufschreiben und kannst zu Gott stürmen oder einfach ihm bitten darum, dass er das wieder ins Leben bringt. Gott sehnt sich danach, dass er dich mit dir an deiner Seite, dass du benennst, was es ist. Und das ist auch ein Bild dafür, es ist zuallererst für Israel, sie werden wieder auferstehen. Die Krise, die sie haben, sie werden wieder zurückgehen in das Land. Sie werden die Stadt wieder aufbauen, sie werden den Tempel wieder aufbauen, sie werden die Mauer wieder aufbauen. Und auch wir werden eines Tages auferstehen. Und mit all unseren Knöten, nicht alle Knöten können sich lösen. Gewisse Sachen werden sich auf dieser Welt nicht mehr lösen, leider. Viele auch schon, aber gewisse nicht. Aber mit der Wiederauferstehung wird sich alles gelöst haben. Alle Tränen sind dann Vergangenheit, alle Schmerzen sind Vergangenheit. Und das dürfen wir auch in Anspruch nehmen. Dann der Schluss, Vers 9 und Vers 10. Da sprach Gott zu mir, du Mensch, ruf den Lebensgeist und befiehl ihm in meinem Namen, komm Lebensgeist, aus den vier Himmelsrichtungen und hauche diesen toten Menschen an, damit sie wieder zum Leben erwachen. Ich tat, was Gott mir befohlen hatte. Da erfüllte der Lebensgeist die toten Körper, sie wurden lebendig und standen auf. Sie waren so zahlreich wie ein unüberschaubares Heer. Wie gesagt, es ist erst die Hälfte, sie sind wirklich zombiemässig da, wirklich recht schräg. Es fehlt ihnen etwas, dass sie wirklich wach werden, wirklich parat werden. Und ich habe mir überlegt, wieso gibt es einen Zwischenschritt? Wieso macht Gott nicht gerade aufs Mal alles gut? Und ich habe mir so überlegt, das ist eine Auslegung von mir. Es ist nicht so, dass es theologisch so muss sein. Aber Ich habe ja vor 2 Wochen, als ich die Taufpredigt gehalten habe, gesagt, das Erste werden die Füße nass, logischerweise, wenn man ins Wasser hineinläuft. Der erste Schritt ist immer der schwerste. Und wenn du dich taufen lässt, musst du das Wasser haben, du musst ins Wasser hineinlaufen, zuerst werden die Füße nass. Genau, der erste Schritt ist der schwerste, das stimmt. Aber mit dem ersten Schritt ist es oft nicht gemacht. Es ist, wie gesagt, wichtig, dass man den ersten Schritt macht, aus dem Vertrockneten raus. Dass man sagt, ich akzeptiere das nicht mehr länger. Ich proklamiere, dass ich aus dem rauskomme. Ich proklamiere die Hilfe, himmlischer Vater. Ich proklamiere, dass ich meinen Alltag umkrempeln will, wo nötig, dass ich in ein neues Fahrwasser komme, aus dem Tod raus. Aber wie wir alle auch wissen, gibt es immer wieder auch Rückschläge. Oder oftmals Rückschläge, sagen wir es so. Und dass wir dort nicht wieder aus dem Wasser rauslaufen, sondern sagen, ich gehe weiter in das Wasser, bis ich ganz umschlossen bin in dieser Liebe Gottes als Bild der Taufe. Und dass wir nicht aufgeben, auch wenn es nicht sofort klappt oder wenn es länger braucht. Auch wenn es vielleicht merkt, hey, ich mache einen Schritt auf die Person zu, aber sie reagiert nicht so, wie ich mir gedacht und gehofft habe. Man kann nur mal steuern, was in eigener Hand ist. Was eine Person sonst macht, kann man ja nicht steuern, logischerweise. Dass wir nicht aufhören, den nächsten Schritt zu gehen. Auch wenn man vielleicht entmutigt wird, merkt man, steht da. Gott, ich möchte, auch wenn ich anstehe, den Glauben haben. Ich habe gesagt, ich möchte aus dem toten Gebein wieder auferstehen und ich möchte mich von diesen Rückschlägen nicht zurückbinden lassen. Immer wieder. Und dann möchte ich mir und auch uns natürlich immer wieder auch Kraft wünschen und Durchhaltewillen wünschen und dass wir uns gegenseitig ermutigen, wo wir auch dran sind, neu belebt zu werden. Dass es funktionieren darf, dass wir weitergehen dürfen. Dass wir uns nicht entmutigen lassen, wenn wir Rückschläge haben, wenn etwas nicht aufgeht. Oder auch wenn wir geduldig sein müssen, was mir jetzt eher schwerfällt. Aber dass wir weitergehen dürfen, Schritt für Schritt. Und es ist ja spannend, dass und wir können das neu in der Verbundenheit mit Christus machen. Ich habe noch eben das Bild noch spannend gefunden, mit dem Kreuz. Ich finde es cool, dass der Hesekiel mit dem Kreuz zusammengenommen wird, weil wir brauchen den Geist Gottes. Wir brauchen den Geist Gottes dafür. Das Altertum kennt ja die Person vor allem als Seele und als Körper. Im Alten Testament ist vielfach Seele und Körper. Der Heilige Geist kommt ja erst punktuell in Propheten, in Priester, in Könige. Und mit Jesus Christus hat er gesagt, ich gehe an meiner Stelle, kommt der Heilige Geist und der Geist kommt wie rein. Und schlussendlich, erst wenn der Geist Gottes wirklich überhand nimmt, sind wir in dem vollen Setting, wie Gott sich das gewünscht hat. Wir können auch ohne den Geist leben. Mit einer Seele, da ist alles dabei, mit dem Körper ist alles dabei. Und Gott lässt uns den freien Willen. Auch wenn wir den Geist aktivieren, man kann den Geist auch negativ aktivieren, das ist ja logisch, oder? Man kann alles positiv und negativ sehen, das ist klar. Aber erst wenn wir sagen, Gott, ich möchte, dass du in meinem Leben eine Rolle spielst. Ich möchte, dass ich Beziehung mit dir sein. Und ich möchte, dass du die Finger auf die Wunde legst. Weil Gott wird Finger auf die Wunde legen. Er wird aufzeigen, hey Alan, wenn du ehrlich bist, das ist, sieht aus wie ein Friedhof. Und vielleicht redest du so schön und gut und so, aber das macht es nicht wett, dass gewisse Sachen wie im Friedhof sind. Ich kann mit einem guten Lebenswandel und mit guten Punkten in meinem Leben über andere Sachen überstülpen und sagen, Gott, ja, lass mir doch die eine oder andere Sünde, ich mache da viel Gutes. Nein, da kommst du nicht durch. Überall dort, wo es gegen Gott ist, wird Gott in Liebe, manchmal auch in Klarheit, aufzeigen, hey, da liegen Knochen am Boden. Das sind Sachen tot. Das sind Sachen vertrocknet und sie sollen wieder lebendig werden. Und das zeigt der Geist in uns. Das haben wir manchmal auch nicht gern, ob wir wissen, dass es wahr ist. Und dann möchte uns Gott in Liebe wieder aufzeigen, wir aber müssen es wählen. Wir müssen wählen, dass wir sagen, Gott, ich möchte, dass du in meinem Leben Sachen aufzeigst und dass wir auch einander haben, da uns die Sachen aufzeigen. Ich meine, ein gutes Erlebnis gehabt vor ein paar Wochen, haben wir eine Vorstandssitzung gehabt, da sind wir in einem Punkt uns nicht einig gewesen. Und dann haben wir diskutiert, es war schon spät, wie es oftmals bei uns ist, dass es spät wird. Und ich dachte, komm, anstatt jetzt da noch, es ist kein grosser Punkt, aber es ist ein Detail. Hey, wir finden uns, dann kommen wir schlafen ein paar Nächte drüber, dann am nächsten Sonntag wieder zusammenhocken und dann kann man sich nochmal Gedanken machen. Und dann am Sonntag sind wir wirklich nochmal zusammengehockt und es war dann geteilt gewesen, neben uns als Vorstand und unsere Frauen sind dann 2, 3 andere Leute dort gewesen, und gesagt, weißt du was, kommen wir uns gerade im Plenum diskutieren. es ist jetzt nichts mega Sensibles, wieso nicht? Wir haben das gerade im Plenum dort diskutiert, etwa das 10. oder 12. hoch. Und ich habe das so schön gefunden, wir haben das dann gerade gefunden. Wir haben eine gute Lösung gefunden. Und eine Person nachher ist mich zugekommen und hat gesagt, so schön, dass man das einfach so lösen kann. Man hat das Problem. Die eine Seite sagt das, die andere Seite sagt das. Und das seziert man das, man findet eine Lösung und man geht im Frieden auseinander. Und ich sage, ja, das ist schön, so soll es sein. Das ist der Punkt. Und das ist auch das, was der Heilige Geist möchte bewirken, möchte Frieden und Einheit bewirken. Man darf unterschiedlicher Meinung sein. Wir müssen nicht einfach schlucken, Frieden zu lieben. Aber er ist der, der es zusammenhebt. Und darum habe ich das Bild da mitgenommen von dieser Mauer. Letztendlich symbolisiert der Heilige Geist für mich in diesem Bild den Mörtel. Er hebt alles zusammen. Natürlich ist der Heilige Geist alles, so wie Gott alles ist. Aber wir sind Ziegel, unterschiedlich gross, unterschiedlich beschaffen. Und wir sind eine Gemeinschaft, als Kirche, als Familie, als Ehepaar. Und der Heilige Geist ist das, was das zusammenhebt, dass es ein Fundament ist. Er ist der Mörtel. Ob es eine Kirche ist, ob es ein Vorstand ist, ob es eine Gemeinde ist, eine Familie ist. Der Heilige Geist möchte ihn zusammenbringen. Das heisst nicht, dass immer Frieden, Freude, Eierkuchen ist. Ich glaube, das wissen wir alle genug gut. Aber sein Ziel ist Frieden, ist Wiederherstellung, ist Belebung. Und das ist schön, dass wir erleben dürfen. Ob jetzt im Vorstand, ob in der Kirche, ob in der Ehe. Und überall dort, wo es schief ist, möchte der Heilige Geist Leben in ihnen wirken und sagen, Alan, es ist vertrocknet. Wenn du ehrlich bist, bist du doch nicht zufrieden. Du merkst es, dass du im Hamsterrad bist. Proklamier und setz Schritte ein. Setz Schritte ein, um zu sagen, ich möchte vielleicht auch gewisse Sachen umplanen. Vielleicht sind es kleine Sachen, vielleicht sind es grössere Sachen. Oder das mit Leuten teilen, die nachfragen, Rechenschaftspersonen, in einem Punkt, der dir schwerfällt, der dich ermutigt, aber gleichzeitig auch herausfordert. Hey, du schaffst das. Ich bete für dich, ich denke an dich. Ich lasse nicht schauen, bis du den Schritt weiter schaffst. Wir brauchen das. Einen guten Mix von Ermutigung und manchmal auch ein bisschen den Finger auch an die Wunde anlegen, dass wir wirklich uns bewegen dürfen, oftmals. Und das ist etwas, was wir jetzt ganz konkret machen werden. Ich habe Schreiber auf der Seite und auch Zettel auf der Seite, die rumliegen. Man kann das vielleicht noch ein bisschen verteilen, wer will. Ich hoffe, es hat genug Schreiber. Und schreibe in den nächsten Minuten einfach auf, in welchem Bereich möchtest du eine Wiederbelebung? Oder eine Teilbelebung. Vielleicht merkst du, es ist ein Teil schon da, es ist schon besser. Aber es ist noch nicht dort, wo du es gerne hättest. In welchem Bereich möchtest du, dass Gott wirklich etwas hineinwirkt? Schreib es auf, schreib es in deinen eigenen Worten auf. Es braucht deine Proklamation. Und dann kannst du es nachher entweder fortrühren oder kannst es auch heimnehmen als Bild. Hey, ich möchte an dem arbeiten. Ich habe das proklamiert. Ich möchte das nicht mehr. Ich möchte, dass da etwas belebt wird. Und dann werde ich nach ein paar Minuten werde ich dann noch zum Abschluss beten, zum Abendmahl überleiten. Genau, du kannst natürlich dann auch immer wieder ein Gebetsanliegen aufschreiben und in die Gebetsbox legen. Ich möchte das wirklich ganz breit behalten. Aber mach dir Gedanken, was möchtest du belebt in deinem persönlichen Leben? Ja, Geist Gottes, ich möchte dir danken. Bist du auch da? Bist du da über dem Lokal, über diese Region, über diese Welt. Danke dir für all die Zettel, all das, was aufgeschrieben worden ist. Was ist der erste Schritt, etwas zu erkennen, etwas zu sehen, ob es jetzt friedhofsmässig ist oder etwas Kleines ist, ist ja zweitrangig. Ich glaube, bei uns allen ist die Chance, dass wir irgendetwas oder mehrere Sachen haben, die eingeschlafen ist, die eingetrocknet ist und nicht mehr lebendig und frisch ist, so wie du denkst und geplant hast. Ich danke dir für alles, was aufgeschrieben worden ist. Es ist der erste Schritt, wo wichtig, wo entscheidend ist. Und ich bitte dich, dass es auch nicht beim einen Schritt bleibt, sondern dass die Proklamation, die wir jetzt aufgeschrieben haben oder uns im Kopf vielleicht auch haben, dass es weitergehen darf. Weil es ist kein Schnelllauf, es ist mit einem guten Morgen nicht gemacht, sondern es ist ein Marathon, der sich bewähren muss durch den Alltag, durch Herausforderungen, durch Widerstand aller Art. Und so bitte ich für mich, aber jeden Einzelnen da, dass du einfach uns Kraft schenkst, damit wir connected sind mit dir, Heiliger Geist. dass wir dafür Kraft haben am Montagmorgen, auch in schwierigen Situationen, auch bei Rückschlägen, auch wenn man nicht nur allein ist, sondern irgendwie interagieren muss mit der Person und die Person reagiert wieder völlig anders, dass wir in diesen Momenten den Mut nicht verlieren und alles wieder anschmeissen, sondern sagen, ich habe das aufgeschrieben, ich will das weiter vorangehen. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du die Person stärken und unterstützen tust. Und dass wir die Leute um uns herum haben, die uns unterstützen tun. Wo wir in Liebe Rechenschaft abgeben, wo wir begleiten können, wo wir ermutigen können, wo wir herausfordern können. Weil für das sind wir das Netz, für das sind wir die Mauer. Du bist der Mörtel, wir sind die Mauer. Wir sind alleine nicht ein Ding, sondern wir sind der Mauer, weil jeder Einzelne sich hineingibt, seinen Charakter, seine Begabung und seine Stärke. Und für das bitte ich dich. Bitte dich als ganze Gemeinde, bitte ich für jede Familie, für jedes Ehepaar, für Geschwister, für jedes Einzelne. Und bitte dich auch für die anderen Gemeinden hier im Kanton und für alle Gemeinden, Vater, auf der ganzen Welt, für alle Hauskirchen, für alle Kleingruppen, dass du der Mörder bist, Heilige Geist, und dass du jedem einzelnen Mensch auf dieser Welt Kraft schenkst, dass wir wirklich aufstehen dürfen, dort, wo es tot und vertrocknet ist und lebendig werden. Und ich bitte dich, wir nehmen das Abendmahl, ich bitte dich für das Brot, für den Traubensaft, das Bild für den Leib Jesus, wo du hergegeben hast, für das Blut, das du vergossen hast. Und das Abendmahl ist ja unter anderem auch ein Bild, wo wir einfach proklamieren und sagen, Gott, wir schaffen es nicht allein. Wir brauchen den Jesus Christus, wir brauchen den Sohn Gottes, der für uns gestorben und auferstanden ist. Wir können aus eigener Kraft vieles gut machen, das ist keine Frage. Aber wir kommen nicht zur ganzen Gesundheit, wir kommen nicht zur ganzen inneren Gesundheit ohne den Geist Gottes. Wir brauchen dich, Geist Gottes. Wirk du, putz du raus, was immer dir im Weg ist. Alles Ungesunde. Alles, was wir schön reden auch. Alles, was ich schön rede. Und alles, was dir zuwider ist. Und mit dem Abendmahl sag mir Gott, ich brauche dich, ich will dich in meinem Leben haben. Ich möchte an deinen Tod und deine Auferstehung andocken. Ich brauche sie, es ist zentral, ohne das wären wir nicht da. Und ich danke dir, Jesus, dass du für uns gestorben und vor allem, dass du auch für uns so verstanden bist, so dass wir in deinen Spuren wandeln. Danke dem wunderbaren Geist Gottes. Amen.